Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perso-Blogger Stefan Scheller.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich, Dr. Thomas Reinbacher hier bei mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen über ein ernstes Thema, Depression, von der Turbo-Karriere ins Dunkel und zurück. Hi lieber Thomas, schön, dass du hier bist. Ich würde dich bitten, dich selbst kurz vorzustellen, bitte.
Hallo Stefan, danke für die Einladung. Ja, ich bin Thomas und ich bin Ende 30. Ich wohne mit Frau und einem vierjährigen kleinen Kind in München. Ich komme von der Fachrichtung her eigentlich aus der Informatik und der Elektrotechnik, habe da auch promoviert. Meine erste berufliche Station war in den USA, in Kalifornien. Da war ich Wissenschaftler bei der NASA und habe dann mich aber entschlossen, so ein bisschen den technischen Track zu verlassen und bin dann zur Unternehmensberatung zu McKinsey gegangen, nach München, war da 3-4 Jahre tätig und habe dann bei Amazon von München aus das Produkt übernommen für Alexa. Das kennen wahrscheinlich viele von deinen Zuhörern, das haben viele zu Hause. Das war eine total spannende Aufgabe, weil da hat jeder eine Meinung dazu.
Ja, das glaube ich.
Inklusive meiner Mutter und meinen Freunden. Und bin dann von Amazon zu Google gewechselt und habe mich da auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, da aber eher mehr mit einem B2B-Fokus, wo man mit einem Kamerasystem Produktionsdefekte erkennen konnte auf so Mikrochip-Strukturen. Ja, das gibt es einfach Machine Learning-Modelle, die da deutlich besser funktionieren als ein über die Zeit ermüdender Mitarbeiter. Und ja, das war ganz spannend. Das war so immer mein Traum, da in diese Richtung zu gehen. Und ich war eigentlich immer total stolz, dass nicht nur beruflich bei mir ziemlich viel geklappt hat, sondern auch die private Seite. Also 15 Jahre bin ich mit meiner Frau zusammen und wir haben ein total süßes Kind. Also eigentlich könnte man es so, und ich sage das immer, das ist die LinkedIn-Sicht meines Lebens und die Insta-Sicht, alles
genau,
so.
Instagram.
Genau, Happy Ding Dong, würde man wahrscheinlich sagen.
Ja. Ja, und das klingt tatsächlich jetzt erstmal klasse. Viele sagen, sie würden sich das auch so wünschen. Und jetzt haben wir aber natürlich einen Titel, der schon auch andeutet, dass die Turbo-Karriere sicherlich eine solche war, aber dass dich auch etwas mit dem Titelthema Depression verbindet. Was ist passiert?
Ja, genau, du sprichst es eigentlich an. Ich bin ja jetzt hier in dem Podcast nicht um künstliche Intelligenz mit dir zu besprechen. Das wäre natürlich auch schön. Aber wenn man mich jetzt, und ich habe jetzt kurz die Stationen im Lebenslauf aufgezählt, wenn man mich jetzt fragt, Thomas, auf was bist du denn irgendwie am meisten stolz oder was war das Schwierigste? Dann muss ich sagen, das war mit Abstand irgendwie die Bewältigung dieser depressiven Phase, die ich hatte. Also 2021 hatte ich den ersten mentalen Zusammenbruch, der auch in der Psychiatrie in München hier geändert hat. Ich habe mich dann über 3 Monate in stationäre Behandlung begeben und dann 5 Monate sehr intensive ambulante Psychotherapie gemacht. Und das Spannende war, wie das angefangen hat, war, es haben sich so Schlafstörungen in mein Leben reingeschlichen. Es haben sich so, man kann sich das so vorstellen, Stefan, wie wenn du so einen dunklen Schleier hast, der deinen Kopf übergibt, der dein Denken irgendwie steuert, der immer dunkler wird und der dich immer mehr Richtung den Worst Case in allen möglichen Situationen zieht, also privat und beruflich. In der Arbeit habe ich das gemerkt, man wird immer zynischer gegenüber sich selbst, gegenüber dem Projekt, das man gerade bearbeitet. Und dann ist da dieser erste wirkliche krasse Zusammenbruch gekommen und das war dann so, dass ich auf einen Tag meine E-Mails aufgemacht habe in der Früh und also die E-Mails von Google, da haben wir bei Google gearbeitet. Ich bin vor dem E-Mail-Programm gesessen und ich habe die E-Mail angesehen und ich konnte einfach nicht lesen, was da war. Und ich habe zwar die Buchstaben erkannt, aber diese Buchstaben haben sich nicht zu Wörter zusammenfügen lassen und die Wörter nicht zu Sätze.
Oh, wei.
Also man kann sich das, ich bin ein Informatiker, man kann sich das so irgendwie vorstellen, wie wenn man früher so altes Windows-System, wenn man das defragmentieren musste. Ja, mein Gehirn war...
Sagt mir was.
Genau, kennt man. Und ich war total zerstreut und meine Frau hat sich dann hingesetzt vor dem Computer und wir haben ja mit psychischen Problemen gar nichts zu tun gehabt vorher und hat so sinngemäß gegoogelt, kann nicht schlafen, hat die ganze Zeit Angst, schwitzt, welcher Arzt? Und dann hat lustigerweise das Nummer 1 Produkt von meinem Arbeitgeber, die Google-Suche, gesagt, Psychiatrie. Ja, und dann sind wir zur Psychiatrie gefahren und ich kann mich erinnern, ich bin da rein und man musste ein Formular ausfüllen. Das hat drei Dinge, die man reinschreiben muss. Einen eigenen Namen, die Versicherungsnummer und die Adresse.
Ja.
Und das habe ich nicht hinbekommen. Ja. Mhm. Und ich bin da gestanden vor dem Formular und habe das nicht hinbekommen. Und ich habe halt gemerkt, dass da auch kognitiv total was im Argen ist. Und das hat mir natürlich, wie du dir vorstellen kannst, total viel Angst gemacht, weil ich habe ja immer mein ganzes Leben lang irgendwie auf meinen Kopf vertraut und da war irgendwie, ja, the brain has left the building. Ja, also da war irgendwie gar nichts mehr da.
Ja. Wie ist es denn? Jetzt hast du ja schon gesagt, Google hat Psychiatrie angemerkt und war da zu diesem Zeitpunkt schon der Begriff Depression im Raum oder gingst du oder gingt ihr vielleicht von einer Art Überanstrengung oder Burnout aus oder ist das überhaupt das Gleiche? Ich bin da jetzt nicht wissenschaftlich genug, ja, aber ich weiß ja, dass natürlich in den Medien, wenn du eine Depression hast, das löst, dieser Begriff löst bei den Menschen was anderes aus, wie wenn du eine Burnout hast, ja, also Burnout hat immer was damit arbeiten zu tun, aber eine Depression, denkt man sich, eine Überanstrengung, die wird vielleicht auch belächelt. Wie war da so deine erste Wahrnehmung und wie hat sich das dann, in Richtung Depression letztendlich verdichtet?
Ja, also die erste Wahrnehmung war ganz naiv von mir noch von meiner Frau. Wir haben gedacht, ich kann nicht schlafen, ich brauche eine neue Matratze. Deswegen haben wir uns eine neue Matratze bestellt. Ja? So, total naiv. Und dann das erste Mal, dass ich den Absturz hatte und wir in der Psychiatrie waren, hat dann der Arzt dann relativ schnell eine Depression diagnostiziert. Und das war so meine erste depressive Phase. 3 Monate Station, 5 Monate ambulante Psychotherapie. Dann habe ich gedacht, mir geht's wieder gut. Ich bin wieder arbeiten gegangen, wieder Eingliederung bei Google, die alles möglich gemacht haben. Aber nach 8 Wochen ist so der zweite Komplettabsturz gekommen. Und Komplettabsturz heißt auch mit ganz, ganz vielen suizidalen Gedanken und ganz tiefe Depressionen. Und ich bin dann in die geschlossene Station gekommen in der Psychiatrie. Und dann hat es nochmal 6 Monate Station, ein halbes Jahr Tagklinik gebraucht, um da aus diesem Loch wieder rauszukommen. Also da war mir dann schon bewusst, das ist Depression, hat nichts mit der Überanstrengung zu tun. Ja. Und ich glaube, und ich habe in der Klinik, in meinem Buch habe ich das auch beschrieben, die vielen Gesichter in Zimmer 42. Viele Menschen, glaube ich, transportieren nach außen, sie haben ein Burnout oder sie sind im Burnout, aber eigentlich steckt dahinter wahrscheinlich bei vielen eine handfeste Depression. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, kein Therapeut, ich kann keine Diagnose stellen, aber ich glaube, Burnout hat in der Arbeitswelt sehr viel mehr Akzeptanz als eine psychische Erkrankung. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich bei mir, ich spreche sehr bewusst immer von Depression, weil Burnout hat so eine zweischneidige Bedeutung. Manchmal ist es auch ein bisschen schick, ne, sich zu überarbeiten und im Burnout zu sein. Aber ich denke, das sollte den Menschen bewusst sein, bei einem Burnout, wenn dann die Belastung weggeht. Ja? Also Stefan, du hast zu viel gearbeitet die letzten 3 Wochen und sagst, boah, ist ja alles zu viel. Dann gehst du eine Woche in den Urlaub und dann nimmst du diesen Stressor weg, dann geht's dir wieder gut. Bei einer Depression, so wie es bei mir war, meine Frau hat mich eingepackt, wir sind in den Urlaub gefahren. Und wenn du nicht schlafen kannst, dann kannst du in München genauso wenig schlafen wie in Mallorca. Mhm. Und es hilft halt nichts, es wird nicht besser. Ja. Und da muss man gut aufpassen. Das glaube ich auch für die Menschen, die sich da draußen mit den Personalteamen beschäftigen. Also Depression hat nichts mit Überanstrengung zu tun. Depression ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, die im statistischen Schnitt, glaube ich, dauert so eine Depressionsepisode, so habe ich mal gelesen, zwischen 6 und 7 Monate zum Ausheilen. Und das ist kein Ding, das in Wochen erledigt ist. Ja. Das muss man wissen.
Gibt's ja, erstmal finde ich es toll, dass du da so offen drüber sprichst und auch einen Weg findest, jetzt andere vielleicht auch, weiß nicht, zu bewahren oder zumindest auf den richtigen Weg zu führen. Was sicherlich die Frage ist, was sind denn jetzt solche Ursachen? Ja, also auch die Personalmenschen werden natürlich sagen, okay, können wir jetzt dann als Arbeitgeber überhaupt durch eine Reduktion von Aufgaben, durch, sage ich mal, motivierendes Umfeld, durch Begleitung, können wir da überhaupt etwas tun? Also liegen diese Ursachen tatsächlich auch irgendwo in der Sphäre des Arbeitgebers, Klammer auf mit, Klammer zu, begründet? Oder ist das was, was einfach passiert und hat natürlich Auswirkungen im Job? Das wäre vielleicht nochmal ganz spannend. Wie hast du es für dich nachträglich analysiert?
Ja, genau. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage, dass man da auch mit genügend Abstand, bei mir war das jetzt schon über 2,5 Jahre her, noch mal drüber reflektiert. Bei mir sind die Ursachen mannigfaltig. Also ich kann das jetzt nicht zurückführen auf diesen einen Job. Ich kann das nur zurückführen auf multiple Überlastung. Ich habe also zu der Zeit habe ich Job gewechselt. Ich habe ein Team übernommen, das in Kalifornien sitzt und ich konnte aber nicht umziehen, weil ich einen kleinen Sohn habe. Das heißt, ich wollte das so mit der Zeitzone, was ja auch nicht einfach ist. Ich habe zwischen alten Job und neuen Job keine Pause gemacht. Meine Frau hat zu der Zeit ein Startup gegründet. Das heißt, unser Wohnzimmer hat ausgesehen wie so ein Versandlager bei Amazon. Unser kleiner Sohn, der war da 1,5, der hatte schwere Bronchitis, der hat in der Nacht nicht geschlafen. Und du kennst es ja selber, Schlaf ist irgendwie absolut basic need. Und wenn das nicht passt, dann geht gar nichts. Wir haben wegen einer Immobilie hier in München einen riesen Rechtsstreit gehabt mit dem Bauträger. Das hat natürlich auch alles in den Nerven gezehrt. Und das ist alles okay, wenn das über 2, 3 Jahre passiert. Aber das ist in 3, 4 Monaten passiert, sehr komprimiert. Und bei mir ist eigentlich immer, hat im ganzen Leben immer das so funktioniert, größere Aufgabe, mehr machen. Und das war auch Erste, was ich dann gemacht habe. Ich habe mir einen Performance-Coach geholt, weil ich mir dachte, hey Thomas, du musst irgendwie noch mehr
Optimierung
schaffen.
Optimierung noch, ne?
Ja, genau, du musst dich selber noch mehr optimieren. Und ich hätte da aber eigentlich schon eine Therapie gebraucht. Ja, aber ich war da schon, Depression ist ja nicht von heute auf morgen, das schleicht sich ja ins Leben rein. Und bei mir war es einfach Überlastung und Job spielt ein Teil davon. Aber das Leben selber, was da alles passiert im Leben von uns, ist ja auch das, was uns Stress zuführt. Und das ist auch wichtig, glaube ich, für alle Manager und Managerinnen da draußen zu verstehen. Es ist, gibt eben nicht nur dieses eine Projekt, was jetzt wichtig und dringend ist, in dem neben von den Mitarbeitern, sondern doch noch alles andere, was passiert. Ja, vielleicht ist da gerade eine Trennung, vielleicht gibt es da gerade eine schwierige medizinische Diagnose, die es zum Verarbeiten gibt. Man, deswegen auch so ein bisschen mein Tipp, sich wirklich für die Leute interessieren, holistisch, was da gerade passiert und nicht nur dieses How are you doing und dann gleich in den Medias Res gehen.
Wow. Ja. Absolut. Jetzt hast du mir so ein bisschen schon fast die, ich nenne es jetzt mal abschließende Frage, weil die Zeit rennt tatsächlich schon echt vor sich hin. Was können denn jetzt Verantwortliche, seien sie in HR, aber auch Kolleginnen und Kollegen im beruflichen Umfeld denn tun, damit sowas nicht passiert? Ja, welche Einwirkungsmöglichkeiten haben sie und wie kommen sie dann in so einer Situation auch am besten an eine Person wie dich dann damals ran?
Ja, also ich glaube, man kann sehr viel machen und das ist vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv. Ich habe ja auch ein Buch über die ganze Sache geschrieben, das heißt Nach Grau kommt Himmelblau und da gibt es ein Kapitel drin, alles, was ich gerne früher gewusst hätte. Und da geht es so über, was ich selber als Person anders machen hätte sollen, um da gar nicht reinzurutschen. Das heißt, ich glaube, wir müssen stark trennen. Es gibt eine Verantwortung vom Arbeitgeber, aber es gibt auch eine Eigenverantwortung, seine eigenen Grenzen, sein eigenes Stresslevel richtig einzuschätzen. Und das hat bei mir nicht so gut geklappt. Jetzt zu deiner Frage mit den, was können HR-Verantwortliche machen? Ich glaube, das Wichtigste ist Akzeptanz für das Thema ins Unternehmen bringen. Und ich glaube, da führt kein Weg vorbei. Wir wissen, dass ungefähr 8% aller erwachsenen Deutschen stecken jetzt gerade in einer behandlungsbedürftigen, depressiven Phase. Das heißt, dieser Business Case ist auch für den Arbeitgeber total negativ, ja, wenn das häufig passiert. Ja, oder wenn man irgendwie Führungskräfte hat und in deren Teams passiert sowas häufig, weil eben ein Teil des Stresses kommt natürlich auch von der Arbeit. Das heißt, wenn es gibt intern, ich würde jetzt nicht Champions nennen, aber wenn es Führungskräfte gibt, die auch mal drüber sprechen, ja, ich habe vielleicht mal selber so Herausforderungen gehabt und ich habe die in der Familie oder mir sind die bewusst. Ich glaube, wir sprechen alle sehr viel über das Thema Effizienz und Efficiency Hacks und 80-20, aber ich glaube, so diese wie man diese langfristige, mentale, stabiles Grundgerüst fördert. Da gehört auch dazu, dass man sagt, okay, es gibt solche Krisen im Leben. Die WHO sagt, jeder zweite Mensch hat eine psychische Krise im Leben. Das ist keine Frage, ob das mal passiert. Das ist bei vielen eine Frage, wann das passiert. Und dann ist die Frage auch, wir müssen halt auch im Unternehmen damit rechnen. Uns muss das bewusst sein, dass das einfach passiert. Ich glaube, es ist sehr wichtig auch für die Führungskräfte, dass man sich bewusst sind, was sind denn eigentlich die wichtigen großen psychischen Erkrankungen und wie zeigen sich die bei den Mitarbeitern? Da geht es um Sucht, Angststörung und Depression, ja, weil die wirklich häufig sind und die sind auch häufiger wie so richtige Volkskrankheiten, die man halt kennt, wie Diabetes, ja, das kennt jeder.
Ja, ja.
Und dann, glaube ich, der Punkt zwei ist dann wichtig, wenn man mal diese Awareness geschaffen hat, interne Anlaufstellen. Und da gibt es verschiedene Zugänge. Ich bin ja auch viel in Unternehmen unterwegs, um meine Geschichte zu erzählen. Ich habe beides gesehen. Einmal, es gibt Unternehmen, die machen so interne Ansprechpartner. Die nennen die dann oft so Mental Health Officer, also der Mental Health First Aiders.
Ja.
Das sind halt Menschen, die da vielleicht eine externe Qualifizierung machen, so ähnlich wie jemand, der sich bei Brandschutz auskennt. Gibt es halt jemand, der sich bei dem Thema auskennt. Und das Zweite ist, was für mich auch sehr wichtig ist, ist, es gibt einen externen Kooperationspartner, wo man unkompliziert für die Mitarbeiter Zugang zu Therapeuten hat, recht unkompliziert, weil man natürlich nicht jedes Thema jetzt mit jemandem aus dem Unternehmen besprechen möchte. Ne, Stefan, das ist, glaube ich, eh ganz klar für allen. Ich hatte auch richtig große Scheu, da mich im Unternehmen zu öffnen, weil man auch wenn es das Unternehmen noch so gut mit einem meint, man macht sich ja selber sehr viele Gedanken, was bedeutet das für meine Karriere.
Absolut, ja.
Also diese internen Anlaufstellen müssen quasi mit extern noch verknüpft werden. Und dann glaube ich, und das wäre so vielleicht ein bisschen die Hausaufgabe, die ich deinen Hörern mitgeben könnte, ist, ich bin jemand, der glaubt, dieser 0815-Ansatz, den wir in Deutschland haben mit dem Hamburger Modell der Wiedereingliederung, das funktioniert für viele psychische Erkrankungen leider nicht so gut, weil ich habe sehr enge Betreuung in meiner psychischen Krise in der Klinik. Dann gehe ich in ein ambulantes Setting, wo ich ein-, zweimal die Woche mit einem Therapeuten, Therapeutin spreche. Aber dann gibt es eine riesengroße Kurve, die ich noch erklimmen muss, einen riesengroßen Berg. Das ist der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt. Ja. So, jetzt komme ich in das Unternehmen zurück und dann habe ich ganz wenig Support, wo ich eigentlich ganz viel Support brauche. Und der Königsweg oder der vermeintliche Königsweg ist ja, ja, wir reduzieren mal die Arbeitsstunden. Du fängst mal irgendwie 4 Tage oder 3 Tage die Woche an.
Genau.
Aber bei sehr vielen Jobs, und ich meine, das ist bei deinen Jobs so, bei vielen von den Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich, skaliert halt Stress nicht mit der Anzahl der Arbeitsstunden, sondern Stress skaliert mit der Aufgabe, die man hat. Und deswegen ist sehr wichtig, dass man bei diesen Wiedereingliederungen wirklich dahinter ist, dass man nicht nur sagt, okay, du kannst weniger Stunden arbeiten, sondern auch die Arbeitspakete wirklich downsize, damit es richtig passt. Das ist sehr wichtig, ja. Und die zweite Sache, über die man nachdenken kann, ist, für Menschen, die, sagen wir mal, jetzt ein Jahr weg waren oder 1,5 Jahren, die sich so in der Krise gekämpft haben, welche Optionen lege ich dir auf den Tisch? Ja. Und mir hat es total geholfen, dass damals Google so bereit war, mir zu sagen, Thomas, du kannst dir jetzt einfach ein neues Team aussuchen, das besser passt für dich. Und ich hätte mir wahrscheinlich das nie selber fragen getraut, aber ich hätte es mir sehr gewünscht, wenn mich der Arbeitgeber gefragt hätte, du Thomas, du kannst jetzt auch 2 Levels unter dem Level, wo du jetzt bist, anfangen.
Ja.
Und ich glaube, in großen Unternehmen, aber in einer bestimmten Größe, sollte das möglich sein, ja. Aber ich glaube, umso mehr Optionen man auf den Tisch legt, umso mehr Druck nimmt es weg von der Person, die da wieder in den Job zurück möchte. Und vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung zu haben. Weil wenn ich jetzt, wenn jemand ausfällt wegen einem gebrochenen Bein, dann kommt er zurück und dann ist meine Erwartungshaltung, okay, du bist wieder hier, das funktioniert zu 100%.
Ja, genau. Ja.
Aber wenn, Stefan, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Jahre raus bist und hast eine mentale Krise, dann kommst du zurück, dann kann meine Erwartungshaltung als Manager oder Manager nicht sein, dass das zu 100% klappt, sondern vielleicht zu 50-50. Und da wäre vielleicht noch ein guter Denkanstoß, wie kann man das so gestalten mit der Eingliederungsprozess und sagt, man haltet es offen und auch wenn es nicht klappt, dann ist auch nicht das Ende der Tage, weil es generiert total viel Stress auf beiden Seiten. Wenn man mit reingeht mit der Überzeugung, we need to make this happen und es funktioniert zu 100%. Aber ich glaube, man hat sehr viel Handlungsspielraum, gerade in großen Unternehmen. Und man muss diese Optionen da auch auf den Tisch legen. Und das ist genau das, was gemacht werden muss, weil bei einer psychischen Erkrankung kann man nicht den gleichen Ansatz wie bei einer physischen Erkrankung oder Behinderung machen, wo man vielleicht irgendwie Arbeitsmittel ändert. Das klappt halt hier nicht. Ja. Genau.
Okay. Stark. Und ich glaube, da gibt es jetzt noch ganz viel, was du noch mitgeben kannst. Du hast dein Buch angesprochen. Wir werden sie in den Shownotes auch direkt verlinken. Nach Grau kommt Himmelblau. Ich habe es hier direkt vor mir liegen mit einem Panda-Bären drauf, der alles andere als glücklich aussieht. Und trotzdem strahlt das Buch was aus, wo man denkt, ja, Himmelblau. Und das quasi den Menschen auch Mut macht und sagt, man hat eine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Wir können ja auch nochmal gucken, ob du vielleicht im Rahmen eines Artikels dann nochmal sagst, wie kämpft man sich denn da zurück als Betroffener? Können wir mal schauen. Für jetzt in diesem Podcast danke ich dir erstmal ganz herzlich für deinen Mut und die Einblicke, die du gezeigt hast. Das hat mich sehr berührt und ich denke, den Hörerinnen und Hörern wird es ähnlich gehen. Und jetzt gilt es auch in den Unternehmen, da was draus zu machen.
Genau so ist es. Und ich, wenn ich noch einen abschließenden Satz sagen darf. Gerne. Mir ist ganz wichtig, dass wir Menschen mit einer psychischen Krise nicht stigmatisieren, denn einmal psychisch krank heißt nicht ein Leben lang psychisch krank, und man muss den Menschen, den Mitarbeitern die zweite Chance geben. Und mir geht's heute wieder gut. Ich dachte nicht, dass ich da wieder rauskomme. Und deswegen, glaube ich, ist eine Stigmatisierung hier genau der falsche Zugang. Ja? Wir müssen ganz offen drüber sprechen.
Tolle abschließende Worte. Ich danke dir, Thomas.
Bitte, bitte.
Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.